Sie haben gestern diesen Abschnitt in Prediger 3 gelesen und dort gesehen, wie ein jedes Ding seine Zeit hat, die verschiedenen Dinge, die zwischen geboren werden und sterben, liegen unsere täglichen Beschäftigungen, Werke, Bemühungen. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, dass der Christ wissen darf, dass all das, was uns manchmal sinnlos erscheint, was uns unerklärlich ist, dass alles, was in unserem Leben zwischen geboren werden und sterben und Geburt und Tod mit eingeschlossen, dass alles zum Guten mitwirken muss, denen, die Gott lieben. Römer 8, Vers 28. Und ich will heute Abend einiges über diesen Vers sagen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wo steht denn dieser Satz? Auf die vollständige Darlegung des Evangeliums in Römer 1 bis 8, 17 folgt ein Abschnitt, der uns daran erinnert, dass das Heil der Rettung wohl vollständig und vollendet ist, aber dass wir erst in Hoffnung errettet sind. Das steht im Vers 24. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn was einer sieht, was hofft er es auch. In Hoffnung errettet, das heißt nicht, dass die Errettung ungewiss sei, unsicher sei. So wie jemand hofft, dass er das Ziel erreicht und wie man hofft, dass man eine Prüfung besteht in dieser Weise, so ist das hier nicht zu verstehen, sondern im biblischen Sinn ist Hoffnung die Überzeugung von noch zukünftigen Dingen. Überzeugt sein von noch nicht geoffenbarten Dingen. Das nennt die Bibel Hoffnung. Wir können sagen, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die Gott getan hat, die geschehen sind. Darauf ruht der Glaube. Und jetzt wollen wir die Zuchtrote des Bundes sehen. Die Zuchtrote des Bundes, denn der Bund, den Gott mit David geschlossen hatte, sah die Zuchtrote vor für den Fall, dass seine Söhne von Gottes Wegen abweichen. 2. Samuel 7, Vers 14. Lesen wir die Verse 12 und folgende. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Namen nach dir erwecken, deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Buchstäblich mit Menschenruten hat Gott Salomo gezüchtigt. Gott züchtigt seine Söhne, wenn sie seine Gnade in Ausschweifung verkehren. So erweckt Gott dem Salomo drei Feinde, also drei Menschen, die Salomo zusetzen. Also wirklich Menschenrute, ganz buchstäblich. Das steht in 1. Könige 11, in den Versen 14, 23 und 26 werden diese drei Feinde genannt, welche der Herr dem Salomo erweckt. Der Herr erweckte Salomo einen Widersacher, Hadad, den Edomiter. Kapitel 11, Vers 23. Und Gott erweckte ihm einen Widersacher, Rehson, den Sohn Eliadas. Und Kapitel 26. Und Jerobeam, der Sohn Nebats. Ja, das war Vers 26. Ja, Salomo war ein Mann des Friedens gewesen. Er hatte sein Leben lang keinen Krieg führen müssen, im Gegensatz zu seinem Vater, war nie gehetzt und gejagt worden von Feinden. Und jetzt sehen wir, wie dort, wo er sich von seinem Gott abgewandt hat, wie Gott ihm Widersacher erweckt. Einst hatte er geschrieben, Sprüche 16, Vers 7, Sprüche 16, Vers 7, wenn eines Mannes wege dem Herrn wohlgefallen, lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden sein. So sorgte Gott dafür, dass alle Feinde Salomos und Israels, dass sie ruhig blieben und mit Salomo im Frieden waren. Aber jetzt sorgt Gott dafür, dass seine Feinde nicht mehr mit ihm im Frieden sind. Und noch etwas, das ich sehr bemerkenswert finde, ist Folgendes. In 1. Salomo, 1. Könige 11, da wird uns beschrieben, wie einer dieser Widersacher, Hadad, bereits in den Tagen Davids, als Salomo noch nicht geboren war, zum Feind, zur späteren Feindschaft zubereitet wurde. Vers 14, der Herr erweckte Salomo einen Widersacher, Hadad den Edomiter. Er war vom königlichen Samen in Edom. Es geschah nämlich, als David in Edom war, als Joab, der Heeroberste, hinaufzog, um die Erschlagenen zu begraben und er alles Männliche in Edom erschlug, da entfloh Hadad, er und edomitische Männer von den Knechten seines Vaters mit ihm, um sich nach Ägypten zu begeben. Wir sehen also hier, dass Gott die Zuchtrote schon bereitet, bevor Salomo geboren war und ganz sicher, bevor er sündigte. Was lernen wir daraus? Dass Gott, der unser Leben von Anfang bis zum Ende überblickt, dass er aufgrund auch unserer Missetaten, die wir begehen werden, schon zum Voraus die Zuchtrouten bereitstellt. Und wir sehen daraus, dass Züchtigung, Strafe, und das gilt auch für das Gericht, das Gott über den Ungläubigen verhängt, dass das immer verschuldet ist. Das ist immer begründet. Wir haben an Salomo gesehen, dass Gottes Gnade nicht begründet ist. Es gibt keine Ursache in Salomo, warum Gott Salomo gnädig sein sollte und ihn lieben sollte. Aber es gibt Ursache dafür, warum Gott Salomo bestraft. Also Gottes Gnade ist voraussetzungslos, aber Gottes Gerichte, die sind nicht voraussetzungslos. Die sind verdient, die sind verschuldet. Gott sah also Salomos Ungehorsam voraus und bereitete ihm zuvor die von ihm selbst verdiente Züchtigung. Wenn Gott uns bestraft, dann geschieht das nach Verdienst. Wenn Gott uns Gutes tut, dann ist das nicht nach Verdienst. Er ist in seiner Gnade souverän, er ist in seinen Gerichten gerecht. Seine Liebe zu uns ist frei und bedingungslos, seine Strenge zu uns ist veranlasst durch uns. Es ist ganz wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Die Zuchtrute des Bundes, die Zuchtrute des Bundes hat aber ein ganz bestimmtes Ziel, einen ganz bestimmten Zweck, nämlich den Gezüchtigten davor zu bewahren, dass er enterbt werden muss. Und das steht nämlich in 2. Samuel 7, Vers 15. Wenn wir diese beiden Verse miteinander lesen, 2. Samuel 7, Verse 14 und 15. Ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder, aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und ich meine, dass wir hier den gewichtigsten Grund haben zur Annahme, dass Salomo wiederhergestellt wurde. Ich werde jetzt eine Reihe von Argumenten dafür weitere Argumente anführen, woraus wir doch mit einiger Gewissheit folgern können, dass Salomo wiederhergestellt wurde, obwohl es nicht ausdrücklich dasteht. Das müssen wir festhalten, es steht nicht ausdrücklich da. Aber die erste Ursache, warum wir das annehmen, ist, dass Gott für den Fall der Sünde in seinem Bund, den er mit David schloss, bereits die Züchtigung vorgesehen hatte, mit diesem ganz bestimmten Zweck und Ziel, dass er den Sohn Davids nicht enterbe, ihm seine Gnade entziehe. Dann noch weitere Argumente. Gott, der den Anfang und das Ende sieht, hatte bei der Geburt Salomos ihm den Namen Jedidia gegeben. Ausdrücklich ihm diesen Namen geben lassen. David nannte ihn Shelomo. Friede, der Mann des Friedens. Er hatte endlich Frieden mit Gott, Frieden in seinem Herzen, Frieden in seinen Umständen. Und dann nannte er seinen Sohn Shelomo Friede. Und Gott nennt ihn, lässt ihm ausrichten durch den Propheten, er soll Jedidia heißen, Geliebter des Herrn. Hätte Gott ihm einen solchen Namen gegeben, hätte er ihm einen solchen Namen gegeben, wenn Salomo als ein Verworfener geendet hätte? So dann wird Salomo in seiner ganzen Geschichte, in seiner Herrlichkeit, als sein Bild auf den Messias in der Herrlichkeit des Friedensreiches dargestellt. Psalm 72 ist ganz deutlich. So können wir jetzt nicht lesen, ich verweise einfach darauf. Und da fragen wir uns wiederum, sollte jemand, der als ein Abgefallener endete, gewürdigt sein, in seinem Leben den Messias in seiner Herrlichkeit vorzuschatten? Dann beachten wir, zweimal findet sich ein zusammenfassender Kommentar zum Leben Salomos. Zweimal findet sich ein solcher zusammenfassender Kommentar, in denen Folgendes ausgesagt wird, und das finde ich auch sehr bemerkenswert. 1. Könige 11, 41. Und das Übrige der Geschichte Salomos und alles, was er getan hat, und seine Weisheit, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte Salomos? Es wird zusammenfassend auf seine Weisheit verwiesen, also sein ganzes Leben, sein Leben als Ganzes, ist von Weisheit geprägt. Und das wäre nicht angemessen gewesen, hätte er in der Torheit der Sünde geendet. Dann 2. Chronika, Kapitel 11, Vers 17. 2. Chronika 11, 17. Und sie stärkten das Königreich Juda und befestigten Rehabeam, den Sohn Salomos, 3 Jahre lang. Denn 3 Jahre lang wandelten sie auf dem Wege Davids und Salomos. Also der gesamte Weg Salomos wird mit dem Weg Davids in eins gesetzt. Und auch das ist ein Hinweis dafür, dass Salomo wiederhergestellt wurde. Wie er auch David wiederhergestellt wurde nach seiner Sünde. Und jetzt kommen wir zu einem Argument, das im Zusammenhang mit dem Buch Prediger wichtig ist, und darum fand ich es auch wichtig, dass wir uns ein wenig näher zuerst mit Salomo beschäftigen, bevor wir zum Buch Prediger kommen. Das Buch Prediger verstehen wir am allerbesten als das Zeugnis eines Mannes, der nach Jahren des Haschens nach Wind wieder zur von Gott geschenkten Weisheit wiederhergestellt worden ist. Ich habe hier ein Zitat aus dem Bibelwerk von Matthew Henry. Und er sagt Folgendes in der Einleitung zum Buch Prediger. Wir dürfen annehmen, dass Salomo seine Sprüche auf der Höhe seiner Laufbahn redete, als er noch in seiner Integrität bestand, dass er aber seinen Prediger verfasste, als er alt geworden und durch Gottes Gnade von seiner Untreue wiederhergestellt worden war. Es ist eine Predigt der Reue, der Buße, so wie einige der Psalmen Davids Bußpsalmen sind. Es ist eine Predigt des Widerrufens, in welcher der Prediger seine eigene Torheit und seine Fehler bitter beklagt. Und dann sagt er Folgendes: Sein Fallen ist ein Beweis der Schwachheit der menschlichen Natur, seine Wiederherstellung ein Beweis der Macht der göttlichen Gnade, die auch einen Gefallenen zu Gott zurückzubringen vermag, der so weit von ihm abgeirrt ist. Dies gemäß der David gegebenen Verheißung, dass er dessen Kinder, wenn sie verkehrt handeln, züchtigen, nicht aber dahingeben und enterben würde. Also eine Predigt der Buße, eine Predigt des Widerrufs. Und das scheint mir die allerbeste Erklärung für die Entstehung des ganzen Buches Prediger. So manches, was er in diesem Buch sagt, oder alles, was er in diesem Buch sagt, man spürt es ab, dass hier jemand spricht, der das selbst erfahren und durchlitten hat. Er spricht als ein Selbstgebrannter von der Eitelkeit des Reichtums, von der Eitelkeit des Haschens nach Erfüllung in Geschäftigkeiten und in Aufhäufen von Geld. Und er schreibt auch über die Gefahr verführerischer Frauen, wie jener, der seine bitteren Erfahrungen gemacht hat, nur schreiben kann. Prediger 7, Vers 26. Ich habe gefunden, was bitterer ist als der Tod, das Weib, welches Netzen gleicht und dessen Herz Fanggarne, dessen Hände festen sind. Solchen Frauen hatte er sich ergeben. Nun, wir lernen an Salomos Erhöhung, Erniedrigung und Wiederherstellung folgende drei Dinge. Gottes Gnade erhöht uns ohne unser Verdienst. Gottes Gerechtigkeit erniedrigt uns nach unserem Verdienst. Gottes Treue stellt uns wieder her ohne unser Verdienst. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gottes Gnade aber ist nicht unwirksam an mir gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir war. 1. Korinther 15, 10. Ja, Gott hat um Davids Willen dem Salomo das Königtum nicht entrissen. Denn er verliert das Königtum ja wirklich nicht. Er, sein Sohn, hat das ganze Reich, aber nicht das Königtum, aber das Reich, verloren. 1. Könige 11, Verse 9 bis 11. Da steht das. 11 und 12. Der Herr sprach zu Salomo: Darum, dass solches bei dir gewesen ist und du meinen Bund nicht beobachtet hast und meine Satzungen, die ich dir geboten habe, so werde ich dir das Königreich gewisslich entreißen und es deinem Knechte geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen. Aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Nur will ich ihm nicht das ganze Königreich entreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Um der David gemachten Verheißungen willen, macht er die Berufung zum Königtum nicht rückgängig. Gott entreißt auch dem Christen um Christi willen sein Erbe nicht. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Römer 11, 29. Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Römer 11, 29. Um des Gnadenbundes willen verwirft Gott keinen seiner Söhne auf immer. Gott strafte Salomo. Er musste Salomo strafen, um seiner Heiligkeit willen. Und Gott strafte Salomo, damit wir Gottes Strenge fürchten. Gott stellte Salomo wieder her, damit wir Gottes Güte erkennen und nicht verzweifeln, wenn wir gestrauchelt sind. Und so sagt doch der Apostel Paulus, seht die Güte und die Strenge Gottes. Siehe die Güte und die Strenge Gottes, Römer 11, 22. Und wir können das etwas abwandeln und sagen, seht die Wunder der Erlösung. In Christus ist uns wirklich beides geworden. Gnade und Wahrheit, Licht und Liebe. Übrigens, das, was ich hier über Salomo gesagt habe, das habe ich hier auf vier ziemlich klein beschriebenen Blättern zusammengefasst, mit allen Bibelstellen. Sollen wir das fotokopieren und verteilen?
Sehr gut, ja.
Also dann müssen wir einfach fragen, wie viele das wollen. Und das Gleiche gilt dafür, die Übersicht über das Buch Prediger, Einleitung und Einteilung des Buches, das habe ich auch auf ungefähr vier oder fünf Blättern. Also wenden wir uns jetzt dem Buch Prediger zu. Prediger, das zweite von Salomo geschriebene Buch, also das zweite in der Reihenfolge der biblischen Bücher, ist sicher eines der rätselhafteren Bücher der Bibel. Da stehen Dinge drin, die uns einiges Bauchweh bereiten oder ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Zudem werden in diesem Buch Fragen gestellt, die wir ohne Gottes Hilfe nicht beantworten können. Und das ist wohl der Grund, warum man Prediger die Sphinx der hebräischen Literatur genannt hat. Die Sphinx der hebräischen Literatur. Die Sphinx, das war jenes Fabelwesen, das die Bewohner der griechischen Stadt Theben terrorisierte. Und zwar hat diese Sphinx den Bewohnern von Theben ein Rätsel aufgestellt, und wenn sie das Rätsel nicht lösen konnten, mussten sie der Sphinx ein Menschenopfer bringen. Und dann kam bekanntlich Ödipus und hat das Rätsel gelöst und die Stadt Theben befreit von der Sphinx, und darum machten sie ihn zum König. Also eine Sphinx, also die Sphinx stellt diese rätselhaften Fragen, und so stellt dieses Buch dem Christen eine ganze Reihe von Fragen, nämlich, wie soll ich das verstehen? Essen und Trinken ist das Beste, was einer tun kann. Und so weiter. Ja, einige Rätsel stellt dieses Buch wirklich auf. Aber es stellt auch Fragen, die wir nur schwer, das heißt überhaupt nicht beantworten können, nur mit Gottes Hilfe beantworten können. Zum Beispiel die Frage, wer weiß von dem Menschen, was für ihn gut ist im Leben. Kapitel 6, Vers 12. Wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben? Die Zahl der Tage seines eigenen Lebens. Ja, wie will das einer wissen? Worauf soll ich mich konzentrieren? Worauf soll ich mich festlegen? Im Beruf Karriere machen oder im Sport? Die Bundesliga kommen ans Fußballspiel, oder was soll ich machen mit meinem Leben? So viele Möglichkeiten. Was ist gut im Leben? Worauf kommt es wirklich an? Wie will das einer wissen? Das Leben ist unüberschaubar, verwirrend und rätselhaft. Oder Kapitel 3, Vers 21. Wer weiß vom Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, oder vom Odem der Tiere, ob er niederwärts zur Erde fährt? Wie will das einer wissen? Mit den Mitteln der Beobachtung, die wir haben. Kann es nicht wissen. Eine ganze Reihe solcher Fragen stellt das Buch. Darum hat man es einmal so umschrieben. Nun, es scheint eines der Bücher zu sein, welches zu den schwierigen, auch von den Auslegern, von den Bibelauslegern, zu den schwierigen Büchern gezählt werden. Ich zitiere hier aus einem Kommentar von Charles Bridges. Ich kann das Buch in der nächsten Stunde einmal mitbringen, wer sich das ansehen will. Er schreibt Folgendes zum Buch Prediger. Das Buch Prediger hat der Gemeinde Gottes in nicht gemeiner Weise zu denken aufgegeben. Viele gelehrte Männer haben nicht gezögert, es unter die schwierigsten Bücher des Kanons zu zählen. Aber mit all seinen Schwierigkeiten müssen wir doch bekennen, dass das Buch voll praktischen Interesses ist. Es lehrt uns Lektionen, die wir nur in ihm bekommen. Lektionen, die zu lernen wir träg sind, aber die wir zu unserem persönlichen Wohl und Glück dennoch lernen müssen. Sie sind entscheidend als Vorbereitungen auf den Genuss des Evangeliums. Das halte ich für eine ganz entscheidende Aussage. Sie sind wichtig als Vorbereitung auf den Genuss des Evangeliums. Ich denke, dass wir noch sehen werden, dass es wirklich der Fall ist mit diesem Buch. Das Thema des Buches ist Weisheit. Das Wort Weisheit oder Weise kommt 49 Mal vor. So, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, um eben das jetzt zu belegen, was ich behauptete, dass dieses Buch göttliche Weisheit lehrt. Auch wenn der Schein trügt. Aufgrund einiger anstößig scheinender Aussagen hat man sich gesagt, ja, das ist doch nicht wahr, das kann nicht stimmen, also ist das nicht göttliche Weisheit, sondern menschliche Weisheit, die hier gelehrt wird. Diese Meinung lässt sich aber schwer rechtfertigen. Wir stellen nämlich fest, dass im Buch Prediger Weisheit genau gleich definiert wird wie im Buch der Sprüche. Wie wird im Buch der Sprüche Weisheit definiert? Ja, die Furcht des Herrn, Gottesfurcht. Und genau das Gleiche findet sich im Buch Prediger. Immer wieder wird gesagt, dass die Gottesfurcht das Entscheidende ist. Wenn dazu aufgefordert, Gott zu fürchten, an mehreren Stellen, Kapitel 3, Vers 14, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen, nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es also gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Kapitel 5, Vers 7. Bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten. Vielmehr fürchte Gott. Kapitel 7, Vers 18. Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht abziehst, denn der Gottesfürchtige entgeht dem allem, nämlich zwei verschiedenen Extremen, in welche Menschen verfallen können, extreme Gesetzlosigkeit oder Selbstgerechtigkeit. Der Gottesfürchtige entgeht dem allem. Kapitel 8, Verse 11 bis 13. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun, weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert, obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlgehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Aber dem Gesetzlosen wird es nicht wohlgehen. Und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Und schließlich am Schluss des Buches, wo Salomo das Ergebnis seines ganzen Buches in einem Satz zusammenfasst, wo er uns also gewissermaßen sagt, habt ihr auch gut aufgepasst, was ich sagen wollte? Ich sage es euch noch einmal, dass ihr wirklich merkt, worauf es mir in diesem ganzen Buch ankam. Das ist die Summe des Ganzen, was ich sagte, Prediger 12, Verse 13 und 14. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Es hält schwer, angesichts solcher Aussagen zu behaupten, Salomo oder das Buch Prediger enthalte menschliche Weisheit. Es gehe hier um menschliche Weisheit und nicht um göttliche Weisheit. Wir erfahren im Buch Prediger auch Folgendes. Prediger 12, Verse 11 und 12. Nein, 9 und 10. Über dem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis. Und erwog und forschte, verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte, angenehme Worte zu finden. Und das geschrieben ist richtig. Worte der Wahrheit. Also hier sagt der Prediger, dass das Geschriebene richtig sei, dass es Worte der Wahrheit seien. Wir erfahren im Buch Prediger, dass die Gottesfurcht aus der Erkenntnis erwächst, dass Gott alles erschaffen hat. Genauso argumentiert Salomo im Buch der Sprüche. Prediger 3, Vers 11. Alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Gott hat alles gemacht und kurz danach steht, Gott hat es also gemacht, Vers 14, damit man sich vor ihm fürchte. Kapitel 7, Verse 13 und 14. Schaue das Werk Gottes an. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag der Wohlfahrt sei guter Dinge, aber auch am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht. Gott hat alles erschaffen und Gott ist auch der, der alles fügt. Und aus dieser Erkenntnis erwächst Gottesfurcht. Wir lernen in diesem Buch, dass die Gottesfurcht daraus erwächst, aus der Erkenntnis, dass der Mensch in all seinem Tun und Lassen von Gott abhängig ist. Das steht mehrere Male. Kapitel 2, Vers 24. Es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Wir sind völlig von Gott abhängig. Und dann der nächste Vers, denn wer kann essen und wer kann trinken ohne ihn? Wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Ohne Gott vermögen wir nichts. Wir sind völlig auf ihn angewiesen und von ihm abhängig. Kapitel 3, Vers 13. Auch, dass er esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, ist für jeden Menschen eine Gabe Gottes. Kapitel 5, Vers 19. Einer, dem Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt und welcher nichts für seine Seele entbehrt von allem, was er wünschen mag, aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen. Also wir können gar nichts genießen, auch nichts bekommen und nichts haben ohne Gott. Wir sind völlig von Gott abhängig. Und diese Erkenntnis lehrt mich Gottesfurcht. Denn Gottesfurcht ist der Schlüssel zur Weisheit, um weise zu werden. Und dann lesen wir im Buch Prediger wiederholt, dass Gott den Menschen eines Tages richten wird. Also das kommende Gericht, die Ewigkeit, das Jenseits. Dieses Wissen lehrt mich Gottesfurcht. Kapitel 5, Vers 6. Gestatte deinem Munde nicht, dass er dein Fleisch sündigen mache. Sprich nicht vom Boten Gottes, es sei ein Versehen gewesen. Warum sollte Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Dann Vers 8, wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, so verwundere dich nicht über diese Sache, denn ein Hoher lauert über dem Hohen und Hohe über ihnen. Da ist einer, der über allen steht und die auch richten wird, welche jetzt die ihre Untertanen bedrücken mögen. Die Versnummer ist um 1 verschoben. Danke, ja. Das war 5,7. 5,7. Und 5,5 und 5,7 in der revidierten Elberfelder und 5,6 und 5,8 in der unrevidierten. Dann Kapitel 8, 11 bis 3, die Verse haben wir schon gelesen, wo Salomo davon redet, dass Gott richten wird, auch wenn er langmütig ist, langsam zum Zorn, aber er wird richten. Und das lehrt den Glaubenden Gottesfurcht. 11,9. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Doch wisse, dass um dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Und 12,14, der letzte Vers des Buches. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Wie viel Zeit haben wir noch?
10 Minuten.
Noch 10, ja. Zudem bestätigt Prediger eine ganze Menge von Aussagen aus den übrigen Büchern der Weisheit, nämlich aus Hiob, Psalmen und Sprüche. Ich habe hier eine lange Liste aufgeführt von mindestens 20 Stellen aus dem Buch Prediger und Parallelstellen dazu aus Sprüche, aus Psalmen und aus Hiob.
Und wir sehen, dass Salomo die gleichen Wahrheiten lehrt in Prediger wie in Sprüche, die gleichen Wahrheiten lehrt wie das Buch Hiob. Und dann habe ich eine ganze Reihe von Wahrheiten aus dem Buch Prediger hier aufgeführt, welche im Neuen Testament bestätigt werden. Vielleicht sollten wir da einige dieser Stellen miteinander nachschlagen. Kapitel 2, Vers 18, ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird, und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Nun, dieses Wissen lehrte Salomo Gottesfurcht und machte ihn weise zur Errettung, diese Gottesfurcht. Wir lesen in Lukas Kapitel 12, Vers 20 von jemand, der das nicht bedachte und darum ein Tor blieb, dass er sterben muss und alles irgendjemandem überlassen muss und er weiß nicht wem. Lukas 12, Vers 20. Der reiche Kornbauer. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Genau die gleiche Frage, die Salomo stellt. Und als er das bedacht, jetzt habe ich so viel aufgehäuft, mir so viel bereitet, ein solches Reich, eine solche Pracht, aber für wen habe ich denn all das bereitet? Ich weiß ja nicht einmal, wer das alles übernehmen wird. Vielleicht wird das ein Narr sein. Und es war ja auch ein Narr, der all das übernahm. Und das machte Salomo weise, diese Einsicht. Und wer nicht zu dieser Einsicht gelangt, bleibt ein Tor. Dann Kapitel 5, Vers 7. Oder Kapitel 5, Vers 15, nehmen wir die Stelle. Kapitel 5, Vers 15. Gleich wie er aus dem Leibe seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Das erinnert uns natürlich an Hiob. Und das erinnert uns an eine Stelle im Neuen Testament. Welche? 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6, Verse 6 und 7. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Haben wir beachtet das Wort Gewinn? Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Und Salomo stellt ziemlich herausfordernd diese Frage, bei all seinem Wühlen und Streben und Tun, welchen Gewinn hat der Mensch davon? Keinen. Er bestätigt also genau das, was Paulus 1000 Jahre später sagt, Gottseligkeit mit Genügsamkeit, das ist Gewinn. Und dann steht in 1. Timotheus 6, Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Und der Zusammenhang in Prediger 5 erinnert einige Male an 1. Timotheus 6. Zum Beispiel Prediger 5, Vers 10, wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und Paulus fährt fort und sagt, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Und wir durchbohren uns damit nur mit vielen Schmerzen. Und genau das sagt hier Salomo auch. Dass er viel Kummer und Verdruss hat und Leid und Zorn. Steht in Kapitel 5, Vers 17. Er müht sich in den Wind, er isset alle Tage in Finsternis und er hat viel Verdruss und Leid und Zorn. Und so könnten wir diese ganze Reihe von Stellen durchgehen und würden sehen, dass Salomo eigentlich in allem, was er sagt, von links und rechts, von den übrigen Autoren der Bibel bestätigt wird. Nun, wir haben ja schon gesehen, dass das Buch Prediger wie Sprüche göttliche Weisheit lehrt, diese Weisheit aber auf etwas anderes bezieht. Das ist der Unterschied. In Sprüche geht es um Weisheit für den Weg, um das Ziel zu erreichen. Und in Prediger geht es um die Weisheit, richtig zu leben. Das Motto des Buches habe ich dementsprechend folgendermaßen formuliert. Kapitel 6, Vers 12. Wer weiß, was den Menschen gut ist im Leben, die Zahl der Tage seines eitlen Lebens. Das lernen wir in diesem Buch. was denn gut ist im Leben? Und wir bekommen ganz eindeutige Antworten. Die Frage wird gründlich, ausführlich, einleuchtend beantwortet. Nun kommt ja in diesem Buch sehr häufig dieser Satz vor, Haschen nach Wind, ein Haschen nach Wind oder Vexation of Spirit, so steht es in der alten englischen Bibel, Plage des Geistes, aber Geist und Wind ist ja das gleiche Wort. Also es kann auch heißen, eben Haschen nach Wind oder eine Plagerei des Geistes ist das ganze Leben. Daraus haben manche geschlossen, es sei ein pessimistisches Buch. Ja, und wenn man es so liest, könnte man denken, der Grundton dieses Buches ist pessimistisch, Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel, Haschen nach Wind, aber der Schein trügt. Das Buch ist nicht pessimistisch, und jetzt lege ich noch einmal eine Folie auf. Sondern dieses Buch ist tatsächlich eine Anleitung, wie wir weise leben können. Und wenn wir weise leben, weise werden, um richtig zu leben, dann können wir uns des Lebens und dessen, was uns Gott in diesem Leben gibt, freuen. An all den Dingen, die sonst nur eitel und ein Haschen nach Wind wären, wir können uns an ihnen freuen. Und so habe ich das Buch nach wiederholt vorkommenden Aussagen über die Freude eingeteilt. Jeder Abschnitt von diesen neuen Abschnitten werden mit einer Aussage über die Freude abgeschlossen. Und wir werden also ab morgen der Reihe nach diese Abschnitte durchgehen und sehen, wie Salomo ein bestimmtes Problem, mit dem er sich auseinandergesetzt hat und das ihn lange geplagt hat, wie er endlich darauf kommt, wie er sich nicht plagen muss, wie es einen Weg gibt, wie er sich trotz der scheinbaren Sinnlosigkeit aller Dinge doch freuen kann. Also der erste Abschnitt, Studieren und Probieren, ein Ergebnis spricht von Freude. Weisheit und Torheit, ein Ergebnis spricht von Freude. Und so werden wir durch dieses ganze Buch gehen. Also es ist nicht ein pessimistisches Buch, sondern ein Buch, das uns lehrt, uns Gottes und seiner Gaben zu freuen.